Das Bekenntnis. Der erste Bund, der mit dem Menschen geschlossen wurde, war ein Bund der Werke, in diesem wurde Adam und in ihm seinen Nachkommen das Leben verheißen, unter der Bedingung vollkommenen und persönlichen Gehorsams. Westminster Bekenntnis, Kapitel 7, Abschnitt 2. Einleitung. Ein alter Mann sitzt im abendlichen Schatten eines Nussbaums, die Hände auf den Knien gefaltet, und spricht vor sich hin, es hätte anders kommen können. Er denkt an den ersten Menschen, an den Garten, aus dem er vertrieben wurde, bevor er selbst je einen Atemzug tat. Er denkt an Adam. Die meisten Menschen, die über Adam nachdenken, tun es mit freundlicher Nachsicht. Ein Fehltritt, eine verführerische Schlange, eine Frucht, die lockte, staubige Erinnerung aus dem Kindergottesdienst. Dass dieser eine Mensch eine Last trug, deren Gewicht jedes Vorstellungsvermögen übersteigt, ahnen die wenigsten. Dass sein Handeln dein Stehen vor Gott heute bestimmt, empört den modernen Verstand. Und dass Gott mit ihm einen Bund schloss, dessen Bedingungen noch immer gelten, klingt wie eine finstere Lehre aus vergangenen Jahrhunderten. Und doch, wer diesen Satz streicht, wird niemals das Evangelium verstehen. Er mag die Liebe Gottes preisen, den Grund, warum Liebe nötig war, hat er nicht begriffen. Er mag vom Kreuz reden, warum das Kreuz die Gestalt eines Fluches annehmen musste, bleibt ihm verborgen. Er mag von Gnade singen, dass Gnade nur auf dem Hintergrund eines Bundes der Werke Gnade heißt, hat ihm niemand gesagt. Das Evangelium verliert seinen Klang, wenn der erste Bund, den Adam brach, nicht mehr als eine Anekdote ist. Das Westminster-Bekenntnis widmet dem Bund der Werke einen einzigen Satz. Aber dieser Satz trägt mehr Gewicht als manches dicke Buch. Er nennt die Parteien, Gott und den Menschen. Die Form, ein Bund. Den Inhalt, Werke, vollkommener und persönlicher Gehorsam. Die Verheißung, Leben. Und er nennt die föderale Struktur, Adam stand nicht für sich allein. In ihm stand seine ganze Nachkommenschaft. Was er empfangen hätte, hätten sie empfangen. Was er verlor, verloren sie. Die folgenden Zeilen wollen nichts anderes, als diesen einen Satz zum Leuchten bringen, als den dunklen Spiegel, in dem das Licht des Evangeliums umso heller aufstrahlt. Die biblischen Grundlagen. Dass die Heilige Schrift an mehreren Stellen ausdrücklich von einem Bund spricht, den Gott mit Adam schloss, ist der erste Anker, den das Bekenntnis in den Grund des göttlichen Wortes senkt. Der Prophet Hosea blickt auf die Geschichte seines Volkes und sieht im Abfall Israels das Urbild aller Untreue wiederholt, sie aber haben den Bund übertreten wie Adam, dort sind sie mir untreu geworden. Das hebräische KE Adam, wie Adam, steht als Überschrift über der Bundesgeschichte. Hosea hätte schreiben können, wie die Heiden. Oder, wie die Vorfahren. Er schreibt, wie Adam, weil er weiß, am Anfang stand ein Bund, und am Anfang stand ein Bruch. Der Bund mit Adam war keine spätere theologische Erfindung, sondern selbstverständlicher Bestandteil des biblischen Geschichtsbildes. Die Erzählung, auf die Hosea zurückblickt, steht im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose. Es ist eine schlichte, fast nüchterne Szene, und doch ist jeder Satz so geladen, dass er ganze Bibliotheken zum Einsturz bringt, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Liest man diese Sätze langsam, spürt man ihr ganzes Gewicht. Da ist zunächst das Gebot und ein Gebot ist seinem Wesen nach etwas anderes als ein Rat oder eine Einladung. Es trägt Autorität. Es fordert Gehorsam. Es setzt eine persönliche Beziehung voraus, in der einer zu befehlen und der andere zu gehorchen hat. Dann die Erlaubnis, die dem Gebot vorausgeht, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Die Freiheit ist weit, die Grenze schmal. Das Wort frei steht im Hebräischen betont, akol tochel, essen darfst du essen, eine Redewendung, die nicht bloß erlaubt, sondern einlädt und segnet. Und dann das Verbot, fokussiert auf einen einzigen Baum, und die Sanktion, musst du des Todes sterben, Motamut, eine Verdoppelung, die im Hebräischen höchste Gewissheit ausdrückt. Was hier steht, ist kein unverbindlicher Hinweis. Es ist eine Bundesbestimmung, Gebot, Verheißung und Drohung, in ein einziges Gefüge gebunden. Die Verheißung des Lebens steht nicht ausdrücklich im Text, so wendet mancher ein. Aber sie steht im Gefälle des Ganzen. Der Baum des Lebens war im Garten und seine Frucht hielt das Leben bereit. Das Gebot des Gehorsams war der Weg, auf dem Adam zu diesem Baum gelangen sollte. Hätte Adam bestanden, der Weg zum Baum des Lebens wäre ihm nicht versperrt worden. Der Tod war die Strafe für den Ungehorsam, das Leben die Belohnung für den Gehorsam. Die Struktur ist bundesgemäß durch und durch, tue dies, und du wirst leben. Übertritt das Gebot, und du wirst sterben. Der Apostel Paulus greift diese Struktur auf, wenn er im Römerbrief schreibt, Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, der Mensch, der sie tut, wird dadurch leben. Das Zitat stammt aus dem dritten Buch Mose, darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechte halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Es ist das Grundgesetz des Bundes der Werke, tue dies und lebe. Nicht glaube, nicht vertraue, tue, handle, gehorche. Das Gesetz fragt nicht nach dem Glauben, sondern nach dem Werk. Es kennt nur zwei Ausgänge, vollkommene Erfüllung, die das Leben bringt, oder ein Makel des Ungehorsams, der den Tod bringt. Dass Adam diesen Weg nicht gehen konnte, entfaltet Paulus im 5. Kapitel des Römerbriefs, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Paulus stellt zwei Menschen einander gegenüber, Adam und Christus. Beide sind mehr als Einzelpersonen, sie sind Häupter, deren Taten denen zugerechnet werden, die zu ihnen gehören. Das griechische Katestazan, zu Sündern gemacht, meint nicht moralische Beeinflussung, sondern rechtliche Konstituierung. Die vielen werden durch Zurechnung zu Sündern, wie die Gläubigen durch Zurechnung zu Gerechten werden. Die Parallelität ist exakt, und sie ist der Grund, warum das Bekenntnis sagt, der Bund sei in ihm seinen Nachkommen geschlossen worden. Im Galaterbrief spitzt derselbe Apostel die Logik des Bundes der Werke auf ihre schärfste Formulierung zu, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Die Logik ist unerbittlich. Das Gesetz fordert alles, alles, was geschrieben steht, bleibt in alledem. Ein einziges Gebot unerfüllt, ein einziger Gedanke nicht aus vollkommener Liebe, und der Fluch fällt. Paulus zitiert aus dem 5. Buch Mose, den Fluch vom Berg Ebal, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue. Der Bund am Sinai, so sehr er in Gnade gegründet war, ruhte auf dem Prinzip der Werke, tue dies und lebe. Übertritt und sei verflucht. Schließlich nimmt Paulus im 1. Korintherbrief die beiden Häupter, Adam und Christus, und stellt sie als die zwei Menschheiten vor das Auge der Gemeinde, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Und wenige Verse später, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Es gibt nur zwei Föderalhäupter. Es gibt nur zwei Menschheiten. Es gibt nur zwei Wege des Stehens vor Gott, in Adam, unter dem Fluch des gebrochenen Bundes der Werke, oder in Christus, unter dem Segen des erfüllten Bundes der Gnade. Jeder Mensch, der geboren wird, gehört zur ersten Menschheit. Und jeder Mensch, der in Christus hineingetauft und durch den Glauben mit ihm vereinigt wird, gehört zur zweiten. Dazwischen gibt es nichts. Kein neutrales Land, keinen eigenen Weg, keine dritte Option. Das ist der Ernst, mit dem die Bibel vom Bund der Werke redet. Darum stellt ihn das Westminster-Bekenntnis an die Spitze seiner Bundeslehre. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter im Jahr 1643 in der Jerusalem-Chamber zusammentraten, verlangte die Aufgabe, eine gemeinsame Lehre für drei Königreiche zu formulieren, äußerste sprachliche Zucht. Jedes Wort wurde gewogen und oft über Tage hinweg disputiert. Der zweite Abschnitt des siebten Kapitels war einer der umstrittensten des ganzen Bekenntnisses. Der Grund lag nicht in der Lehre als solcher, dass Adam in einem Bund mit Gott stand, war unter den reformierten Theologen der Zeit kaum bestritten. Der Streit entzündete sich an einem einzigen Wort, Werke. Eine einflussreiche Minderheit innerhalb der reformierten Kirchen, angeführt von John Cameron in Frankreich und in England von Theologen wie John Ball, bevorzugte den Ausdruck Bund der Natur oder Schöpfungsbund. Sie fürchteten, der Begriff Bund der Werke könnte den Eindruck erwecken, Adam habe das ewige Leben im strengen Sinne verdienen können und damit die Gnade Gottes schon vor dem Sündenfall überflüssig gemacht. Der Begriff Natur sollte demgegenüber betonen, dass Gott mit Adam auf der Grundlage der unversehrten Schöpfungsordnung handelte und dass der Bund nichts weiter tat, als die natürliche Verpflichtung des Geschöpfes zum Gehorsam mit der Verheißung des Lebens zu krönen. Die Westminster-Väter verwarfen diesen Vorschlag mit deutlicher Mehrheit. Sie bestanden auf dem Ausdruck Bund der Werke. Der biblische Grund lag in der paulinischen Theologie, der Apostel Paulus selbst stellt im Römerbrief und im Galaterbrief das Prinzip des Glaubens dem Prinzip der Werke gegenüber. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Schuldigkeit, schreibt er im vierten Kapitel des Römerbriefs. Der Gegenbegriff zum Glauben ist bei Paulus nicht die Natur, nicht die Schöpfung, sondern die Werke. Der Mensch, der durch das Gesetz vor Gott gerecht werden will, muss Werke vorweisen, vollkommene und persönliche Werke. Und der Mensch, der durch den Glauben vor Gott gerecht wird, empfängt eine fremde Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi, die ihm ohne seine Werke zugerechnet wird. Den Bund mit Adam anders zu nennen als Bund der Werke, so fürchteten die Väter, würde die paulinische Antithese entschärfen und damit ungewollt die radikale Gnade des Evangeliums verdunkeln. Hinzu kam ein polemisches Motiv. Die römisch-katholische Theologie lehrte, dass der Mensch im Stande der gefallenen Natur zwar geschwächt, aber nicht völlig unfähig sei, gute Werke zu tun, die vor Gott verdienstlich seien. Das Konzil von Trient hatte 1547 feierlich verflucht, wer behaupte, der Mensch könne durch seine Werke das ewige Leben nicht verdienen. Die reformierten Kirchen antworteten, indem sie zwischen zwei grundverschiedenen Bünden unterschieden, einem, in dem der Mensch durch seine Werke das Leben hätte erlangen können, und einem, in dem der Mensch das Leben nur durch den Glauben an einen anderen empfängt, der die Werke für ihn getan hat. Der erste Bund ruhte auf dem Menschen, der zweite ruht auf Christus. Der erste forderte Gehorsam, der zweite schenkt ihn. Der erste ist der Bund der Werke, der zweite der Bund der Gnade. Die klare terminologische Unterscheidung war mehr als eine Frage des guten Geschmacks. Sie war der Schutzwall, den die Reformation um die Rechtfertigungslehre gezogen hatte. Ihn niederzureißen, indem man den ersten Bund umbenannte, wäre in den Augen der Westminster-Väter einem Abriss der reformatorischen Errungenschaft gleichgekommen. Die Formulierung »vollkommener und persönlicher Gehorsam« fasst das Wesen des Bundes der Werke in zwei Adjektive, die jedes für sich den ganzen Abstand zwischen Adam und Christus ausmessen. Vollkommen meint, Adam musste das ganze Gesetz Gottes halten, nicht einen Teil, nicht die Hauptsache, nicht das meiste. Jeder Gedanke seines Herzens, jedes Wort seiner Lippen, jede Regung seines Willens musste der vollkommenen Liebe zu Gott und dem Nächsten entsprechen. Das Doppelgebot der Liebe, das Christus im Evangelium als die Summe des Gesetzes bezeichnet, war schon im Garten in Kraft. Adam liebte Gott, aber seine Liebe war noch nicht bestätigt, noch nicht gefestigt, noch nicht unverlierbar. Er stand in der Probezeit, und die Bedingung der Probe war vollkommene Bundestreue. Persönlich meint, Adam konnte diesen Gehorsam nicht an einen Stellvertreter delegieren. Im Bund der Werke gibt es keinen Mittler, keinen Bürgen, keinen, der für einen anderen eintritt. Adam selbst, in eigener Person, musste dem Gebot gehorchen. Er konnte nicht sagen, ein anderer soll für mich den Baum der Erkenntnis meiden. Sein eigener Wille, seine eigene Hand, sein eigener Mund waren gebunden. Das unterscheidet den ersten Bund vom zweiten. Im Bund der Gnade tritt Christus für die Seinen ein, gehorcht für sie, leidet für sie, stirbt für sie, und seine Gerechtigkeit wird ihnen so zugerechnet, als hätten sie selbst sie vollbracht. Im Bund der Werke gibt es diese Stellvertretung nicht. Jeder steht für sich selbst. Und da Adam fiel, fielen alle in ihm. Dass das Leben in ihm seinen Nachkommen verheißen war, ist der föderale Nerv des Abschnitts. Die Westminster-Väter lehren hier nicht nur, dass die Sünde Adams seinen Nachkommen zugerechnet wird, das hatten sie bereits im 6. Kapitel bekannt. Sie lehren, dass schon der Bund selbst, in seiner ursprünglichen, unversehrten Gestalt, Adam nicht als Einzelnen, sondern als Haupt der Menschheit im Blick hatte. Hätte Adam gehorcht, der Segen wäre auf alle übergegangen, die aus seinen Lenden kommen sollten. Sein Lohn wäre ihr Lohn gewesen, seine bestätigte Gerechtigkeit ihre bestätigte Gerechtigkeit, sein Leben ihr Leben. Das Prinzip der föderalen Repräsentation ist keine nachträgliche Erfindung, die den Sündenfall erklären soll. Es ist die ursprüngliche Ordnung, die Gott der Schöpfung eingestiftet hat. Darum kann Paulus Adam das Bild dessen, der kommen sollte, nennen. Nicht der Fall Adams macht ihn zum Typus Christi, sondern die föderale Struktur, die beiden gemeinsam ist. Beide sind Häupter. Beide vertreten. Beide handeln für die Ihren. Beide bestimmen das Schicksal ihrer Nachkommen. Der Unterschied liegt nicht in der Form der Repräsentation, sondern in ihrem Ergebnis. Theologische Tiefe. Die reformierte Theologie hat den Bund der Werke nicht erfunden, aber sie hat ihn mit einer Sorgfalt und Tiefe durchdacht, die den Reichtum der biblischen Zeugnisse erst voll zur Geltung bringt. 4 Stimmen aus der Geschichte der Kirche, jede in ihrer eigenen Sprache und doch im Einklang, mögen uns helfen, die Konturen dieses Bundes schärfer zu sehen. Zacharias Ursinus, der fromme und gelehrte Verfasser des Heidelberger Katechismus, hat in seinem großen Kommentar zum Katechismus den Unterschied zwischen dem Bund der Werke und dem Bund der Gnade mit musterhafter Klarheit dargelegt. Für Ursinus ist der Bund der Werke die ursprüngliche, natürliche und gerechte Ordnung, in der Gott mit dem Menschen als seinem Geschöpf umgeht. Gott hat mit dem Menschen im Anfang einen Bund gemacht, schreibt er, in welchem er ihm das ewige Leben verhieß unter der Bedingung des vollkommenen Gehorsams und den ewigen Tod androhte, wenn er ungehorsam sein würde. Diesen Bund nennen wir den Bund der Werke, weil in ihm die Werke des Menschen die Bedingung sind, unter der das Leben verheißen ist. Ursinus betont, dass dieser Bund nichts Unbilliges an sich hatte. Gott forderte von Adam nur, was Adam als Geschöpf ohnehin schuldete, vollkommenen Gehorsam. Und Gott verhieß ihm, was kein Geschöpf je beanspruchen könnte, ewiges Leben in seiner Gemeinschaft. Das Gesetz war gerecht, die Verheißung war Gnade. Und dennoch, die Gnade lag in der Verheißung, nicht im Weg zu ihr. Der Weg war das Tun des Gesetzes. Und diesen Weg hat Adam verlassen. Ursinus zieht aus dieser Lehre eine seelsorgerliche Folgerung, die den ganzen ersten Teil des Heidelberger Katechismus durchzieht. Der Mensch, der durch das Gesetz vor Gott gerecht werden will, muss die Forderung des Gesetzes in ihrer ganzen Schärfe verstehen. Das Gesetz sagt nicht, versuche es, gib dir Mühe, leiste einen Beitrag. Es sagt, tue dies alles, vollkommen und persönlich, und du wirst leben. Der erste Gebrauch des Gesetzes, der den Sünder zur Verzweiflung an sich selbst treibt, ist kein grausamer Umweg, sondern die notwendige Vorschule des Glaubens. Wer nicht am Gesetz zerschellt ist, hat noch nie begriffen, was Gnade ist. Der Katechismus beginnt nicht mit der Gnade. Er beginnt mit dem Elend. Und der Grund dieses Elends ist der gebrochene Bund der Werke. Caspar Olivianus, der neben Ursinus in Heidelberg lehrte und gemeinsam mit ihm den Katechismus verfasste, hat in seinem Werk »Vom Wesen des Bundes der Gnade« den Bundesgedanken noch weiter entfaltet. Olivianus erkannte mit einer Deutlichkeit, die seiner Zeit voraus war, dass die Begriffe »Bund der Werke« und »Bund der Gnade« nicht zwei verschiedene Heilswege bezeichnen, die Gott dem Menschen nacheinander oder zur Wahl anbietet. Sie bezeichnen zwei verschiedene Zustände des Menschen vor Gott. Im Bund der Werke steht der Mensch vor Gott mit dem, was er selbst ist und tut. Im Bund der Gnade steht der Mensch vor Gott mit dem, was Christus für ihn ist und getan hat. Der Wechsel vom einen zum anderen Bund ist nicht eine Änderung der Bedingungen, sondern ein Wechsel des Subjekts. Der Mensch hört auf, selbst Subjekt seines Heils zu sein und wird zum Empfänger eines Heils, das ein anderer für ihn erworben hat. Das ist der Grund, warum Olivianus den Glauben nicht als ein neues, milderes Werk beschreibt, das den Platz des vollkommenen Gehorsams einnimmt. Der Glaube ist die Hand, die empfängt. Er bringt nichts mit. Er hält sich an den, der alles gebracht hat. Olivianus wendet diesen Gedanken auf die Frage der Heilsgewissheit an, und seine Antwort hat großes pastorales Gewicht. Wenn mein Heil auf dem Bund der Werke ruhte, so wäre es für immer verloren und ich könnte keinen Augenblick ruhig schlafen, denn mein Gehorsam ist befleckt und unvollkommen bis zur Stunde meines Todes. Wenn mein Heil aber auf dem Bund der Gnade ruht, so ist es so gewiss wie der Gehorsam Christi, der vollkommen war und ist und bleibt. Ich stehe nicht auf meinem eigenen Grund. Ich stehe auf einem Grund, den ein anderer gelegt hat. Und dieser Grund hält, wenn mein eigener längst nachgegeben hätte. Johannes Coccius, der friesische Theologe, der in Franica und Leiden lehrte, hat den eschatologischen Charakter des Bundes der Werke hervorgehoben. Für Coccius war Eden kein Endzustand, sondern ein Anfang. Das Leben, das Adam empfing, war noch nicht das Leben in seiner vollendeten, gesicherten Gestalt. Es war posse non mori, die Möglichkeit, nicht zu sterben, nicht aber non posse mori, die Unmöglichkeit zu sterben. Der Bund der Werke war der Weg, auf dem Adam aus der anfänglichen Unschuld in die vollendete Herrlichkeit gelangen sollte. Das Gebot war die Probe, der Baum des Lebens das Ziel. Coccius nannte den Bund der Werke einen Bund der Freundschaft, weil Gott Adam nicht als Knecht behandelte, sondern als Bundespartner, dem er ein Ziel vor Augen stellte. Das gibt dem Sündenfall sein volles Gewicht, Adam verlor nicht nur einen Garten, sondern die Herrlichkeit, zu der er geschaffen war. Wolfgang Musculus, der Berner Reformator und Kollege Bullingers, der von Augsburg über Straßburg nach Bern kam und dort zum führenden Theologen der westlichen Schweiz wurde, hat in seinen Loci Communis einen Gedanken formuliert, der den Unterschied zwischen dem Bund der Werke und dem Bund der Gnade in ein einleuchtendes Bild fasst. Musculus vergleicht die beiden Bünde mit zwei Testamenten eines Vaters. Der Vater hat zwei Söhne. Dem ersten vermacht er sein Erbe unter der Bedingung, dass er das väterliche Gut in Ehren halte und mehre. Der erste Sohn aber vergeudet das Vermögen. Da schreibt der Vater ein zweites Testament, in dem er das Erbe dem zweiten Sohn vermacht, nicht unter einer Bedingung, die der zweite Sohn erfüllen müsste, sondern unter der Bedingung, dass der zweite Sohn das Erbe lediglich empfängt und den Vater als seinen Wohltäter anerkennt. Das erste Testament, sagt Musculus, ist der Bund der Werke. Das zweite ist der Bund der Gnade. Beide Testamente stammen von demselben Vater. Beide enthalten dieselbe Erbschaft, das ewige Leben. Aber der erste Bund übergibt das Erbe unter der Auflage der eigenen Leistung, der zweite unter der Auflage des Empfangens. Der erste spricht, tue dies und lebe. Der zweite spricht, glaube, und du hast schon, was ein anderer getan hat. Musculus war Seelsorger durch und durch. Sein Bild vom väterlichen Testament ist Trost für angefochtene Gewissen. Der Christ, der unter seiner Sündenlast seufzt, darf aufatmen, das Gesetz bleibt in Kraft, aber Christus hat seine Forderung für die Seinen erfüllt. Der Bund der Werke ist für den Gläubigen kein drohender Schatten mehr. Er ist der besiegte Feind, über den Christus triumphiert hat. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, der Bund der Werke zerstört jede fromme Einbildung, der Mensch könne durch eigene Anstrengung vor Gott bestehen. Der natürliche Mensch gleicht einem Wanderer, der mit blossen Füßen einen Achttausender besteigen will. Er weiß nicht, wie hoch der Gipfel ist und wie dünn die Luft in solcher Höhe wird. Das Gesetz Gottes ist der Achttausender. Die Forderung lautet, vollkommener und persönlicher Gehorsam. Ein einziger Moment der Lauheit, eine einzige Liebe, die nicht mit ganzer Kraft auf Gott gerichtet ist und der Bund ist gebrochen, der Fluch gefallen, das Leben verwirkt. Wer das erkennt, hört auf, an eine eigene Gerechtigkeit zu denken. Der Spiegel des Gesetzes zeigt ihm einen bankrotten Schuldner, den nur die fremde Gerechtigkeit eines Bürgen retten kann. Das ist eine schmerzhafte Lektion. Aber nur durch diesen Schmerz hindurch führt der Weg zum Glauben. Wer nicht am Gesetz verzweifelt ist, hat dem Evangelium nie geglaubt. Zweitens, die föderale Struktur der ursprünglichen Schöpfung lehrt dich, dein Leben im größeren Zusammenhang der Bundesgeschichte zu sehen. Du bist kein isoliertes Individuum, das durch eigene Wahl gerettet wird oder verloren geht. Du bist Glied einer Menschheit, deren Haupt Adam ist. Deine tiefste Not, Schuld, Tod, verderbte Natur, stammt aus deiner Zugehörigkeit zu Adam. Und deine tiefste Hoffnung, Gerechtigkeit, Leben, neue Natur, stammt aus deiner Zugehörigkeit zu Christus. Der moderne Mensch sträubt sich gegen diese föderale Sicht, weil er sein eigener Adam und sein eigener Christus sein will. Der Glaube spricht, ich bin in Adam gestorben und ich bin in Christus auferstanden. Nicht mein Tun, sondern mein Bundeshaupt bestimmt mein Schicksal. Das demütigt den Stolz und tröstet das verzagte Herz unendlich mehr, als jede ich-zentrierte Frömmigkeit es je vermöchte. Drittens, der Bund der Werke bewahrt dich davor, das Gesetz Gottes gering zu schätzen. Es gibt eine Versuchung unter den Gläubigen, die beinahe so alt ist wie die Gemeinde selbst, weil Christus das Gesetz erfüllt hat, so meint man, könne das Gesetz nun beiseite gelegt werden. Es habe seinen Zweck erfüllt und sei fortan entbehrlich. Der Bund der Werke widerspricht dieser Annahme mit der ganzen Wucht der göttlichen Gerechtigkeit. Das Gesetz ist nicht eine vorübergehende Bestimmung, die mit dem Sündenfall kam und mit dem Kreuz verging. Es ist der Ausdruck des heiligen, unwandelbaren Wesens Gottes. Gott kann sein Gesetz nicht abschaffen, ohne sich selbst abzuschaffen. Was sich geändert hat, ist nicht die Forderung des Gesetzes, sondern die Person, die sie erfüllt. Für diejenigen, die außerhalb Christi stehen, steht die Forderung des Gesetzes noch immer in ihrer ganzen unerbittlichen Schärfe. Und für diejenigen, die in Christus sind, ist die Forderung erfüllt und wird nun zum dankbaren Leitfaden des neuen Lebens. Das Gesetz ist dem Gläubigen kein Feind mehr, kein Ankläger, kein drohender Schatten. Es ist ein Wegweiser, ein Spiegel, ein Zuchtmeister, der ihn zu Christus getrieben hat und nun, da er in Christus ist, ihn lehrt, wie er seinem Erlöser gefallen kann. Die reformierte Ethik ist Gesetzesethik, nicht weil sie die Gnade nicht verstünde, sondern weil sie die Gnade so tief verstanden hat, dass sie weiß, Gnade befreit zum Gehorsam, nicht vom Gehorsam. Viertens, die Lehre vom Bund der Werke gibt dir den Schlüssel zum Verständnis des Kreuzes. Warum starb Christus? Die Antwort der Schrift lautet, weil der Fluch des gebrochenen Bundes der Werke auf den Seinen lag. Paulus schreibt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Kreuz ist der Ort, an dem der Sohn Gottes den Fluch des Bundes trug, den wir gebrochen hatten. Hätte Adam nur eine Ordnung übertreten, Christus hätte für eine Ordnung büßen müssen. Aber Adam brach einen Bund, und dieser Bund trug Verheißung und Fluch in sich. Christus nahm den Fluch auf sich, um die Verheißung für uns zu erben. Wer den Bund der Werke abschwächt, schwächt das Kreuz. Fünftens, der Bund der Werke öffnet dir die Augen für die unbegreifliche Gnade, die schon vor dem Sündenfall die Schöpfung durchwaltete. Es ist eine verbreitete, aber ungenaue Vorstellung, dass Gnade erst nach dem Sündenfall in die Welt kam. Die Schrift lehrt anderes. Als Gott mit Adam einen Bund schloss, tat er es aus freier, souveräner, ungeschuldeter Herablassung, wie der erste Abschnitt dieses Kapitels so unüberbietbar klar ausspricht. Adam schuldete Gott Gehorsam, aber Gott schuldete Adam keine Verheißung. Dass Gott an den Gehorsam, den Adam ohnehin leisten musste, die Verheißung ewigen Lebens band, war Gnade. Nicht die Gnade der Vergebung, nicht die Gnade der Wiederherstellung, nicht die Gnade, die den Sünder aus dem Abgrund zieht, aber Gnade, echte, unverdiente, freie Gnade. Die ganze Schöpfung war von Gnade getragen, noch ehe die Sünde in sie eindrang. Und wenn schon der erste Bund so durch und durch gnädig war, um wie viel mehr der zweite? Der Bund der Werke war der Morgenstern der Gnade. Der Bund in Christi Blut ist ihre Mittagssonne. Sechstens, der Bund der Werke lehrt dich, das Werk Christi in seiner ganzen Fülle zu würdigen. Christus erfüllte den Bund, den wir gebrochen hatten, und hielt das Gesetz, das wir übertraten. Er liebte den Vater mit einer vollkommenen Liebe, nicht für sich selbst, sondern für uns. Sein ganzer Gehorsam, von der Krippe bis zum Grab, ist unser Gehorsam vor Gott. Wir stehen vor dem Richter nicht in unseren zerrissenen Lumpen, sondern im makellosen Kleid seiner Gerechtigkeit. Das ist mehr als Vergebung, die tilgt die Schuld, verleiht aber noch keine positive Gerechtigkeit. Christus hat uns beides erworben, die Vergebung unserer Übertretungen und die Zurechnung seines Gehorsams. Der Bund der Werke, der uns verdammte, wird in Christus zum Grund unserer Rechtfertigung. Was Adam verdarb, hat Christus nicht nur geflickt, sondern vollendet. Gebet. Herr, heiliger und gerechter Gott, dessen Gesetz vollkommen ist und dessen Forderungen nichts als Recht und Gut, wir bekennen, dass wir den Bund gebrochen haben, den du mit unserem Vater Adam geschlossen hast. Den Gehorsam, den du fordertest, haben wir nicht geleistet. Den Tod, den du androhtest, haben wir vollauf verdient. Stünden wir vor deinem Richterstuhl unter jenem ersten Bund, so könnten wir nichts hören als den Fluch und nichts erwarten als den Tod. Aber, o Herr, wir preisen dich mit allen Kräften unserer erlösten Seele, das, was der erste Adam nicht vermochte, der zweite Adam vollbracht hat. Wir preisen dich für Jesus Christus, der unter das Gesetz getan ward, auf das er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste. Der in unserer Natur den vollkommenen, lebenslangen Gehorsam leistete, den wir schuldeten. Der an seinem Leibe auf dem Holz den Fluch trug, den unsere Übertretung verdient hatte. Und der uns nun seine Gerechtigkeit schenkt, als hätten wir selbst sie gewirkt, und sein Leben, als hätten wir selbst es errungen. Wir ruhen nicht in einer Gerechtigkeit, die wir uns selbst erworben hätten. Unsere besten Werke sind befleckt mit Eigensucht und Lauheit, und unsere reinste Liebe ist ein matter Schatten deiner Heiligkeit. Wir ruhen einzig und allein in der Gerechtigkeit Jesu Christi, vollkommen und genügend, uns zugerechnet durch einen Glauben, der von dir gewirkt und von dir erhalten wird. Wir blicken nicht auf unseren Gehorsam als den Grund der geringsten Hoffnung. Wir blicken auf seinen Gehorsam, die Gerechtigkeit Gottes, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die an ihn glauben. Lehre uns, das Gesetz zu lieben, nicht weil wir es gehalten hätten, sondern weil Christus es für uns gehalten hat und weil es heilig und recht und gut ist, ein Abdruck deines vollkommenen Wesens. Lass uns wandeln in dankbarem, kindlichem Gehorsam, nicht als Knechte, die sich ihren Lohn erarbeiten müssen, sondern als Söhne und Töchter, die das ganze Erbe bereits besitzen und nun aus Freude tun, was der Vater liebt. Wenn der Ankläger uns an unsere zahllosen Fehler erinnert und uns die schmutzigen Kleider unserer eigenen Werke vor Augen hält, so gib uns die Gnade, nicht auf uns zu zeigen, nicht auf unsere Reue und nicht auf unsere Tränen, sondern einzig auf Jesus Christus, unsere Gerechtigkeit, indem wir ohne Flecken und Runzeln vor das Angesicht deiner Herrlichkeit gestellt werden sollen mit überschwänglicher Freude. Lass uns leben in der seligen Freiheit des neuen Bundes, nicht indem wir die Gnade auf Mutwillen ziehen, sondern indem wir sie zur Quelle werden lassen, aus der unser langer, stolpernder, oft stockender Gehorsam der Liebe täglich neu gespeist wird. Halte uns, wenn wir wanken. Richte uns auf, wenn wir fallen. Und bringe uns endlich in jene himmlische Stadt, wo der Baum des Lebens seine Früchte bringt alle Monate und die Blätter zur Heilung der Völker dienen und kein Fluch mehr sein wird. Denn der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, den letzten Adam, den Mittler eines besseren Bundes, der auf bessere Verheißungen gegründet ist, in dem alle Verheißungen Gottes Ja sind und alle Segnungen der Gnade besiegelt mit seinem kostbaren Blut. Amen.